Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögst du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Es war einmal ein kleiner Frosch, der hieß Konrad und lebte an einem großen See. Es war ein schöner See mit zahlreichen Buchten und versteckten Orten. Konrad liebte es, am Ufer des Sees entlang zu hüpfen, denn so entdeckte er immer wieder neue, ihm bis dahin unbekannte Winkel. Für alles und jeden fand der kleine Frosch ein nettes Wort. Und nichts machte ihn glücklicher, als andere glücklich zu sehen. Ja, Konrad lebte gerne an diesem See, denn dort hatte er viele Freunde, nicht nur die Blumen, Gräser, Sträucher und Bäume, sondern auch, und das ist für einen kleinen Frosch besonders wichtig, andere Frösche. Viele kannte er von der Schule, andere hatte er auf seinen Erkundungsstreifzügen kennengelernt. Mit ihnen zusammen hüpfte er besonders gerne herum. Oder sie schwammen an sonnigen Tagen zu den Seerosen hinaus und fingen Fliegen aus der Luft. Am liebsten aber besuchte Konrad mit seinen Freunden zusammen eines der vielen Froschkonzerte, die jeden Abend irgendwo am See stattfanden. Was für herrliche Stimmen Konrad dort hören konnte, und nichts wünschte er sich sehnlicher, als eines Tages auch so schön zu singen. Dennoch war seine Stimme sehr dünn. Er war ja erst ein kleiner Frosch. In der Schule, wo das Singen das einzigste Unterrichtsfach war, strengte sich Konrad deshalb besonders an. Aber seine Lehrer sagten ihm ständig: Das wird nichts. Aus dir wird nie ein Meistersänger. Dies machte Konrad traurig, aber es spornte ihn auch an. Euch werde ich es zeigen, und wenn ich dann ganz oben bin, werdet ihr von Neid erblassen. Aber da lachten die Lehrer nur. Der kleine Frosch hüpfte von Dirigent zu Dirigent und fragte, ob er bei ihnen im Chor mitsingen dürfte. Meine Stimme ist zwar noch schwach, aber sie wird jeden Tag etwas stärker. Und ich bin bereit, viel zu lernen. Bitte nehmt mich auf. Aber die Dirigenten lachten nur und meinten, er soll es an kleineren Seen versuchen. Die seien vielleicht nicht so schön, dafür gäbe es dort viele Froschchöre, die immer wieder kleine Frösche suchen würden. Was sollte Konrad nur machen? Er liebte doch den großen See mit den vielen Buchten, versteckten Winkeln und den schönen Seerosen. Und seine Freunde lebten doch alle hier. Sollte er wirklich all das aufgeben? Nur wegen diesen hochnäsigen Dirigenten? Der kleine Frosch überlegte und überlegte, und er merkte, wie sein Herz immer kälter und härter wurde. Ein paar Tage sind vergangen. Konrad planschte gerade mal wieder in seiner Lieblingsbucht. Da hörte er einen Kuckuck sprechen, der auf einer alten Trauerweide saß, deren langen Äste bis ins Wasser reichten. Junge Talente gesucht! Der Froschchor des kleinen Teiches hinter dem hohen Berg braucht frische Stimmen. Wer Interesse hat, hüpft am besten heute noch los. Und plötzlich wusste der kleine Frosch Konrad, was er machen wollte. Ich gehe dahin. Vielleicht lerne ich dort ja richtig schön und laut singen. Und dann komme ich zurück an den großen See und kein Dirigent wird mir sagen, dass meine Stimme zu dünn ist für seinen Chor. Traurig war Konrad aber auch schon, als er seine Koffer packte und sich von seinen Freunden verabschiedete. Ich komme bestimmt wieder zurück, versprach er ihnen und hüpfte los. Der große See verschwand allmählich hinter dem Horizont. Punkt, Punkt, Punkt. Fortsetzung folgt. Wir machen weiter heute in dieser Serie, der Daniel Rath hat das gesagt, A versus B. Das Thema heute, das Gesetz ist schlecht versus nein, es zeigt, was schlecht ist. Unser kleiner Frosch, der Konrad, der musste erfahren, dass er in den Augen der Dirigenten für die Froschchöre an diesem großen See zu schlecht war. Konrad konnte die Voraussetzungen nicht erfüllen, obwohl er von sich selbst schon überzeugt war, dass er dahin gehört. Aber irgendwie wusste er vielleicht doch, dass seine Stimme noch ein bisschen stärker werden musste. Der eine meint so, Konrad meinte so. In der Vorbereitung habe ich was über Frösche gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Frösche sind wechselwarm. Ihre Körpertemperatur hängt von der Temperatur der Umgebung ab. Das heißt, wenn es A, kalt ist, werden sie langsamer und träge. Und wenn es warm ist, dann werden Frösche so richtig quick lebendig. Wenn wir uns wiederfinden im A versus B oder kalt versus warm, dann finden wir uns immer in so einem Spannungsfeld wieder. Tendieren wir eher da oder hier? Muss ich mich irgendwo entscheiden? Wir wissen manchmal, dass es Extrempositionen gibt. Wir haben ein weites A und wir haben vielleicht auch mal ein ganz weites B. Und wir brauchen, gerade wenn die Pole sehr weit auseinander sind, dann brauchen wir Begegnungszonen. Wir brauchen Brückenbauer, wir brauchen Vermittler, dass wir uns irgendwie schön schweizerisch, diplomatisch auch in der Mitte wiederfinden können. Und ich glaube, es hätte niemand gedacht, dass Pfingsten so eine Begegnungszone wird. Seid ihr noch bei mir? Okay, das war jetzt ein gewaltiger Gedankensprung. Ich habe gedacht, ich zeige euch ein Video. Wir befinden uns ja in diesem A versus B. Auf der einen Seite Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite Gesetzlosigkeit. Und was das alles mit Pfingsten zu tun hat, da wollen wir jetzt reingehen und nochmal die letzten Wochen zurückspulen, dass wir auch wirklich bei Pfingsten ankommen. Wir werden ein 5-minütiges Video sehen vom Bible Project. Das ist eine Gruppe von Leuten, die auf sehr kreative Weise biblische Bücher und biblische Themen zusammenfassen. Video ab gern.
Wahrscheinlich kennst du die 10 Gebote aus der Bibel. Gebote, die wir oft als gute Ratschläge ansehen. Also du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, ehre deine Eltern und so weiter.
Und das sind nur die ersten 10. Insgesamt gibt es 613 Gebote, die den Israeliten gegeben wurden und die wir in den ersten 5 Büchern der Bibel finden. Auf Hebräisch nennt man diese Bücher die Tora.
Normalerweise übersetzt man das hebräische Wort Tora mit Gesetz, eben wegen all dieser Gesetze. Und beim Durchlesen fragt man sich, soll ich jetzt manche der Gebote befolgen oder sogar alle? Was ist eigentlich der Sinn des Gesetzes?
Naja, die Übersetzung selbst ist etwas verwirrend. Natürlich enthält die Tora Gesetze, aber eigentlich erzählt das Buch die Geschichte davon, wie Gott eine neue Art von Menschen schafft. Menschen, die Gott und ihre Mitmenschen von ganzem Herzen lieben. Als Jesus über die Tora lehrte, sagte er, dass er nun diese Geschichte zu ihrer Erfüllung bringen wird.
Dann erzähl mir doch die Geschichte und wie sie zur Erfüllung kommt.
Die Geschichte beginnt damit, dass Gott Menschen erschafft, die dann rebellieren. Und so erwählt Gott Abraham, durch dessen Familie er alle Nationen segnen will. Die Familie wird aber in Ägypten versklavt, doch Gott rettet sie aus Ägypten. Am Berg Sinai schließt Gott dann einen Bund mit Israel, also eine Art Vertrag. All die Gesetze, die Mose Israel gibt, sind die Bedingungen dieses Vertrags, so etwas wie eine Verfassung. Einige Gesetze beinhalten Rituale und Bräuche, die Israel von den anderen Nationen abhebt. Andere Gesetze fordern soziale Gerechtigkeit oder moralische Standards. Wenn Israel sich danach richtet, können sie anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist.
Der Rest der Tora ist also einfach die komplette Liste der Gesetze, die Mose Israel gibt?
Nein, der Rest der Tora erzählt die Geschichte weiter. Die 613 Gebote sind nur eine Auswahl der ursprünglichen Verfassung. Und sie sind ganz bewusst über die verschiedenen Abschnitte der Geschichte verteilt. Und wenn du jetzt gut aufpasst, wirst du ein deutliches Muster erkennen. Mose gibt Israel die ersten Gesetze.
Du sollst keine anderen Götter haben und dir keine Götzen machen.
Direkt danach wird erzählt, wie Israel genau diese Gesetze bricht.
Stimmt, sie verehren das goldene Kalb.
Danach gibt Mose weitere Gesetze und es folgen erneut Geschichten der Rebellion. Wieder Gesetze, wieder Rebellion, noch mehr Gesetze, noch mehr Rebellion. Und dann merkt man, was der Punkt ist.
Ja, also egal wie viele Gesetze, sie werden immer wieder rebellieren.
Am Ende der Tora-Erzählung hält Mose eine letzte Rede vor dem Volk Israel, das sich gerade darauf vorbereitet, in sein neues Zuhause zu ziehen. Er sagt, liebe Leute, ich weiß, dass ihr nicht alle Gesetze Gottes befolgen werdet. Ihr habt bewiesen, dass ihr dazu nicht fähig seid. Und er erklärt, dass ihr eigentliches Problem ihre harten Herzen sind. Sie brauchen neue, veränderte Herzen, um Gottes Gesetz wirklich befolgen zu können. Und er hatte recht, die weitere Geschichte erzählt von Israels totalem Versagen.
Sie kommen in das Land und brechen alle Gesetze.
Genau, in der jüdischen Tradition folgen nun die 15 Bücher der Propheten, die diese Geschichte reflektieren. Zum Beispiel Hesekiel. Er sagt, wenn Israel dem Gesetz jemals wirklich gehorchen will, dann muss Gottes Geist ihre harten Herzen in weiche Herzen verändern. Und Jeremia ergänzt und sagt, dass sich der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz erst dann nicht mehr wie eine Pflicht anfühlen wird, sondern das Gesetz tief in ihren Herzen eingeschrieben sein wird. Dann Jesaja. Er kündigt einen zukünftigen Leiter an, Israels Messias, der alle Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz führen wird. Die jüdische Tradition nennt all diese Bücher Propheten, sogar die historischen Bücher, weil sie die Geschichte aus der Perspektive der Propheten weitererzählen.
Okay, wir haben also das Gesetz und die Propheten, die diese zusammenhängende Geschichte erzählen. Die Geschichte von Gottes Wunsch, die ganze Welt durch sein Volk Israel zu segnen, das aber offenbar ein neues Herz braucht.
Ja, und Jesus verstand sich als derjenige, der diese Geschichte fortführt. Er stimmte dem Gesetz und den Propheten zu, wenn er lehrt, dass die hässlichsten Dinge der menschlichen Natur aus unseren Herzen kommen. Unsere Herzen stellen sich sozusagen standardmäßig gegen Gottes Gesetz. Aber Jesus sagte auch, er sei gekommen, um dieses Problem zu lösen und, um es in seinen Worten zu sagen, das Gesetz zu erfüllen.
Was meint er damit, er würde es erfüllen?
Nun, zuerst sagte er, dass die Forderung aller Gesetze in der Tora mit dem sogenannten höchsten Gebot erfüllt werden. Wir sollen Gott und unseren Nächsten lieben.
Das hört sich ja ziemlich einfach an. Ich meine, wir alle wollen noch lieben, oder?
Naja, das glauben wir vielleicht. Aber Jesus hat gezeigt, dass wahre Liebe mehr fordert, als uns bewusst ist. Er zitiert das Gesetz, du sollst nicht morden. Und sagt, ja, nicht zu morden ist sehr gut. Aber dann sagt er, wenn du jemanden respektlos behandelst oder Bitterkeit gegen jemanden pflegst, verstößt du auch gegen Gottes Moralvorstellung, weil du die Person nicht mit Liebe behandelst. Jesus sagt, dass unsere Liebe so weit gehen soll, dass wir unsere Feinde lieben. Auch wenn dieses Gebot einfach scheint, zeigt Jesus, dass unsere Herzen nicht einmal fähig sind, dieses grundlegende Gebot Gottes zu halten, andere zu lieben.
Das ist irgendwie deprimierend.
Aber da, wo Israel versagt hat, brachte Jesus die Erfüllung der Geschichte. Als Israels Messias hat er Gott und andere vollkommen geliebt und allen Nationen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er tat das, indem er anderen gegenüber barmherzig und gnädig war und indem er seine Feinde sogar bis zum Tod liebte. Nach seiner Auferstehung versprach er seinen Nachfolgern, Gottes Geist zu senden. Er wird ihre Herzen erneuern, damit sie ihm nachfolgen und das Ziel des Gesetzes erfüllen können, Gott und den Nächsten zu lieben. So wird also die Geschichte des Gesetzes und der Propheten erfüllt. Oder mit den Worten von Paulus, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.
In 5 Minuten die letzten Predigten alle zusammengefasst. Genial. Ich fasse nochmal die Hauptpunkte zusammen. Das Gesetz ist Gottes gute Norm. Das Gesetz war nie fehlerhaft. Wer nach ihm lebt, lebt ein wahrhaftig gutes Leben. Aber das Gesetz zeigt auch unsere Erlösungsbedürftigkeit. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es deckt auf, dass wir Menschen fehlerhaft sind. Und besonders durch die Propheten hat Gott diesen Spiegel dem Volk Israel ganz schön, manchmal durch die Blume und sehr häufig deutsch direkt kundgegeben. Und dann bei den Propheten, der Hesekiel und Jeremia, die kamen im Video vor, die werden dann mehr und mehr aber auch zu einem Brückenbauer, zu einem Vermittler, aber auch sie finden klare Worte. Wir tauchen mal ein in Hesekiel, dass wir so ein bisschen spüren, was war das, was Gott durch die Propheten dem Volk damals gesagt hat. Hesekiel 2, Vers 4. Starrköpfig und hartherzig sind sie, und doch sende ich dich gerade zu ihnen, Hesekiel. Du sollst ihnen ausrichten, hört, was Gott, der Herr, euch zu sagen hat. Dann ein Kapitel weiter. Das Volk Israel aber wird deine Worte in den Wind schlagen, denn sie verweigern sich, meine Weisungen anzunehmen. Das ganze Volk ist starkköpfig und hartherzig. Die Propheten, die wussten, dass der Mensch das Gesetz, die Gebote nicht halten kann. Sie haben das gesehen, dass der Mensch starkköpfig und das harte Herz hat. Und dann fängt beim Jeremia aber doch etwas aufzubrechen. Er zeigt auch und sagt, dass das Gesetz gut ist, aber das Gesetz ist auch etwas Äußeres. Und das ist schwierig für den Menschen zu halten, so etwas Äußeres. Wir lesen in Jeremia 31, 33, da sagt Gott durch den Propheten, der neue Bund, also diese neue Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Es wird neu irgendwie. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich habe mir nur die Frage gestellt, okay, wie schreibt man ein Gesetz ins Herz? Bisher wurde doch auf Stein, vielleicht schon auf Papyrus geschrieben. Wir gehen nochmal zum Propheten Hesekiel 36, Abvers 23. Da sagt Gott durch den Propheten, ja, ich sorge dafür, dass mein Name wieder geachtet und geehrt wird. Alle Völker sollen sehen, dass ich, der Herr, ein heiliger Gott bin. Darauf gebe ich mein Wort. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Und jetzt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust heraus und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott wird sein Gesetz eines Tages durch den Heiligen Geist in die Herzen der Menschen schreiben. Und jetzt sind wir bei Pfingsten angekommen. Heute ist Pfingsten. In Israel damals gab es ganz unterschiedliche Feste, die durch das ganze Jahr gefeiert wurde. Einen Überblick findet ihr im 3. Mose 23. Da wird zum Beispiel der wöchentliche Sabbat erwähnt, das Passafest, das Fest der ersten Ernte und dann das Wochenfest, das sogenannte Schawot. Und dieses Schawot wurde am 50. Tag nach dem Passa gefeiert, also nach Ostern. Und dieses Schawot, das ist ein jüdisches Erntedankfest. Und zu dieser Zeit wurde damals der erste Weizen in Israel geerntet. Und bei vielen Festen des Volkes Israel ging es um die Erinnerung an die Geschichte. Wo kommen wir her? Wo sind wir hingegangen? Was haben wir erlebt mit Gott? Da gibt es die Wüstenwanderung mit ihren Zelten und dann die wunderbare Hilfe und Versorgung Gottes in der Wüste und diese Begleitung durch Gott bis ins gelobte Land. Und am Schawot wurde die Gesetzgebung am Sinai in Erinnerung gerufen. Wir haben das im Video vorhin gesehen. Und auch noch heute unter den Juden, wenn Schawot ist, wenn es gefeiert wird, wird der Exodus, 2. Mose Kapitel 19 vorgelesen. Da geht es um die Ankunft am Sinai. Und ich nehme euch rein, einfach ein paar Verse aus 2. Mose 19. Am frühen Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichtem Rauch gehüllt, denn der Herr war am Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Zorn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinais. Und dann im nächsten Kapitel gibt Gott dem Volk die 10 Gebote. Auch in diesem Jahr wurde Schawot in Israel, in Jerusalem gefeiert. Und was da passierte, das hat der Daniel schon vorgelesen, finden wir im zweiten Kapitel in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich lese es nochmal vor aus einer anderen Übersetzung. Apostelgeschichte 2. Als dann schließlich das Fest des 50. Tages nach Passa herbeigekommen war, waren sie alle zusammen an ein und demselben Ort. Da passierte es. Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie aufgeteilte Feuerzungen, ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder und sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. In Jerusalem wohnten nun gottesfürchtige Juden, Leute aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in seiner eigenen Muttersprache sprechen. So gerieten alle außer sich und wunderten sich, sind nicht all die, die hier reden, Leute aus Galiläa, irgendwie hier vor Ort? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Der 50. Tag, also 50 auf Griechisch, ist Pentekoste. Und das heutige Wort Pfingsten ist quasi von 50, von dem griechischen Pentekoste, abgeleitet. Nur wenn ihr euch wundert, warum reden wir von Pfingsten? 50 Tage nach Passa, nach Ostern. Und ich finde das so spannend, hier wie dort, am Berg Sinai und hier in Jerusalem, da gibt es einen Sturm, es sind Wolken, es ist Brausen, es gibt Feuer, es gibt sichtbare Zeichen, dass Gott hier gegenwärtig ist. Gott handelt hier nicht willkürlich, sondern er knüpft an dieses frühere Tun an und vollendet hier sein Werk. Gott lässt sich nicht in irgendeine Box irgendwie einpacken oder an irgendeinen Tempel oder an irgendwelche Kirchenräume, sondern Gott schafft hier etwas Neues, eine neue Wirklichkeit mit einer globalen Auswirkung. Die anwesenden Jesus-Nachfolger, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das hatte die Auswirkung, dass sie angefangen haben, in Zungen zu sprechen. Das Zungenreden, das war keine Predigt. Die Predigt kommt nachher durch Petrus. Dürft ihr gerne zu Hause weiterlesen, haben wir heute keine Zeit dafür. Was war dann dieses Zungenreden? Es war ein Anbeten, es war ein Loben, es war ein Rühmen und Danken der Taten Gottes. Ich habe hinten ein Skript ausgedruckt mit noch mehr Bibelversen, wo ihr weiter auch bei dem Thema gehen könnt. Aus zeitlichen Gründen sage ich nichts mehr über das Zungenreden, auch wenn es spannend wäre. Ich zitiere den Theologen Werner de Boer. Werner de Boer schreibt Folgendes. Ihr seht es hinter mir. Das Pfingstgeschehen ist so einmalig und unwiederholbar wie Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Krippe und Windeln, Kreuz und Dornenkrone, leeres Grab und zusammengefaltete Grabtücher hat es nur ein einziges Mal gegeben. Auch Sturmesbrausen, Feuer und ein solches Hören in den eigenen Sprachen hat sich nicht mehr wiederholt. Auf ein neues Pfingsten, in Anführungsstrichen, haben wir nicht zu warten, sondern dem Geist Raum zu geben, der seit dem Pfingsttag da ist. Was passiert, wenn wir diesem Geist Raum geben? Wir haben das jetzt gehört in der Apostelgeschichte. Es können übernatürliche Dinge passieren. Was kann noch passieren? Dass wir auf einmal alle zur Lobpreisband gehören, dass wir alle in den Lobpreis einstimmen. Was kann noch passieren, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben? Auf einmal haben wir Platz in uns für einen Helfer, für einen Brückenbauer. Wir lesen das im Johannes 14, 16 folgende. In unserem Leben ist der Helfer, der uns auch hilft, wieder zu Jesus und zu Gott zu kommen. Oder wenn wir Raum geben für den Heiligen Geist, dann können wir Kraft bekommen und Weisheit, das gute Gesetz zu leben. Und das ist ja genau unser Thema, zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Im 2. Korinther lesen wir Folgendes. Der neue Bund, wieder diese neue Beziehung, wie sieht die aus? Wir haben dieses Vertrauen und zwar, weil der Messias, weil Jesus selber es ermöglicht hat. Dabei ist es nicht so, dass wir aus eigener Kraft in der Lage wären, etwas aus uns selbst heraus auszudenken, sondern unsere Befähigung dazu kommt von Gott. Er ist es, der uns befähigt hat, Diener des neuen Bundes, der neuen Art der Gottesbeziehung zu sein. Damit meine ich nicht den Bund, der durch den Buchstaben des Gesetzes geregelt wird, sondern durch den Gottesgeist. Denn der Buchstabe als solcher tötet, doch der Gottesgeist macht lebendig. Das Gesetz alleine tötet, aber der Gottesgeist, der Heilige Geist macht lebendig. Was heißt das? Wer ohne den Heiligen Geist versucht, das Gesetz zu befolgen, der wird scheitern. Wer ohne diesen Brückenbauer auch andere, der Lukas hat das so schön mit dem Finger, zur Einhaltung vom Gesetz auffordert, der ist gesetzlich, der steht auch noch eine Stufe höher. Und wenn er dann noch den Finger zeigt, dann ist es der gesetzlichste Mensch, den du vielleicht kennst. Und auf der anderen Seite, wer nach seinen eigenen Maßstäben lebt, also sprich den Heiligen Geist ausklammert, der wird gesetzlos. Zur Auflockerung kommen wir nochmal zum Konrad, unserem kleinen Frosch. Jetzt bin ich ganz alleine, sagte der kleine Frosch und hüpfte weiter zum kleinen Teich hinter dem hohen Berg. So sieht also ein kleiner Teich aus. Konrad wollte seinen Augen nicht glauben, als er endlich dort angekommen war. Keine Buchten, keine versteckten Winkel, keine Seerosen und auch keine schönen Blumen, keine wilden Gräser oder hohe Bäume. Der kleine Teich war nicht viel mehr als ein Tümpel. Und dieser Tümpel lag in einer Wiese, deren Gras geschnitten wurde, bevor es gewachsen war und Rasen hieß. Hier kann man doch nicht leben, so langweilig ist das, sagte der kleine Frosch zu sich. Aber vielleicht ist das hier meine große Chance. Und so beschloss er, hier zu bleiben, auch wenn es ihm das Herz vor Schmerz zu platzen drohte.
Du bist neu hier und würdest gerne mitsingen, fragte eine fette Stimme hinter ihm.
Als er sah, wer ihn ansprach, wäre der kleine Frosch vor Schreck beinahe tot umgefallen.
Es war ein Storch mit fürchterlich langen Beinen und einem noch fürchterlichen spitzen Schnabel. Der Storch schien die angsterfüllten Gedanken von Konrad erraten zu haben.
Hab keine Angst, ich tu dir nichts.
Das wäre ja noch schöner, schließlich bin ich der Dirigent vom Froschchor hier an diesem schönen Teich. Und Mitarbeiter frisst man doch nicht, oder?
Das war schon schön gesagt, aber konnte Konrad dem Storchen glauben?
Doch als dieser sein freundlichstes Lächeln aufsetzte, war Konrad überzeugt, dass vom Riesenvogel keine Gefahr ausgehen würde. Also sagte der kleine Frosch zu und plötzlich wurde es ihm wieder warm ums Herz. Konrad war fortan Mitglied des Froschchores am kleinen Teich, der eigentlich ein Tümpel war und hatte einen Storch als Dirigenten.
Manchmal, da können Vermittler und Brückenbauer komisch aussehen und die können ganz anders sein, wie du vielleicht bist. Wer hätte gedacht, dass zwischen einem Storch und einem Frosch auf einmal eine Brücke bauen konnte? Ich habe eine Frage zum Ende der Predigt. Wenn du Jesus mit deinem Leben nachfolgst, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wie viel Raum hat der Heilige Geist in deinem Leben? Jetzt brauche ich den Lukas. Ihr wisst, ich muss kreativ lernen, es muss bildlich werden. Hier haben wir ein Herz. Und eine zentrale Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem Heiligen Geist? Gebe ich ihm so eine Ecke? Ihr könnt mal für euch überlegen, vielleicht gebe ich ihm noch eine andere Ecke. Wie viel Raum gibt ihr dem Heiligen Geist? Vielleicht hast du mal eine gute Erfahrung gemacht, irgendwie mit dem Heiligen Geist. Vielleicht gibst du ihm da so ein bisschen auch im Mittelpunkt von deinem Herzen Raum. Ich weiß nicht, wie viel Raum du gibst. Gibst du noch ein bisschen mehr? Oder bist du so einer, der redet immer vom Heiligen Geist und du hast immer die tollen Geschichten, was dir passiert? Gibst du irgendwie da noch mehr Raum in deinem Herzen für den Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie viel Raum du dem Heiligen Geist gibst. Aber was ich lerne aus der Geschichte vom Volk Israel, die hatten ein hartes Herz. Und sie waren starkköpfig und hatten das harte Herz und sie haben so ihr Ding gemacht. Und sie sind immer wieder gescheitert. Sie sind immer wieder hingefallen und Gott hat sie wieder aufgenommen. Aber das Herz, es ist hart geblieben. Und dann hören wir vom Hesekiel, von dieser Idee Gottes, dieses harte Herz weich zu machen, von dieser Idee, das Gesetz ins Herz zu schreiben. Was passiert, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben? Ich habe das eben vorgelesen.
Ich glaube, dass viele Leute Angst haben, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Der ist nicht so fassbar, der Heilige Geist. Jesus, Ostern, das ist sehr greifbar. Auch Gott, der Vater, da können wir uns sehr reingeben in diese Beziehung. Aber der Heilige Geist, der ist irgendwie nicht fassbar. Aber was ist, wenn der Heilige Geist so ein freundlicher Dirigent sein möchte, der in unserem Leben sein möchte und der uns bei jeder Probe, auch wenn unsere Stimme dünn und schwach ist, uns unterstützen möchte? Der Heilige Geist ertröstet. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist, er gibt uns Energie. Das lesen wir in Epheser 1,17. Er offenbart uns Jesus, das haben wir heute schon gehört, Johannes 16. Er bringt Einheit, wir lesen das im Judas 19. Er verändert unseren Charakter zum Guten, Galater 5, die Geistesfrüchte. Jesus selbst sagt, der Heilige Geist, er ist gut für uns. Er hat unser Bestes im Sinn. Das ist Johannes 16, Vers 7. Aber vielleicht ist es auch bei uns ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass da der Heilige Geist ist und er an unserer Seite ist und er Gutes für uns möchte. Vielleicht sitzt du auch heute hier und hast noch nie eine Entscheidung getroffen und denkst, Toffi, was redest du da vorne? Vielleicht hast du noch nie dein Herz aufgemacht für Gott. Vielleicht hast du noch nie durch Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha an Ostern vor 50 Tagen ans Kreuz gegangen ist, vielleicht hast du noch nie diese Sündenvergebung in Anspruch genommen. Und sehr wahrscheinlich hast du noch nie den Heiligen Geist eingeladen, der dann kommt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das kann man tun zu jeder Tages- und Nachtzeit, unser Herz Gott hinhalten. Ich möchte schließen mit zwei Bibelversen. 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und dann lesen wir im Römer 13, Vers 8, wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Wenn wir Raum geben, dann schaffen wir es, das Gesetz zu erfüllen. Das ist der Schlüssel. Wir haben es schon alle Wochen immer gehört, die Antwort kommt. Und die Antwort kam an Pfingsten. Wir können nur in diesem Spannungsfeld A versus B, Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit, nur überleben und darin auch aufgehen und volles Leben finden, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Ihr wisst, ich setze gerne einen Doppelpunkt nach einer Predigt. Ich möchte euch das mitgeben. Ich möchte euch das Herz mitgeben. Und jeder weiß selber, wie ist mein Herz? Wie hart, wie weich? Ich glaube, wenn du Sehnsucht hast nach einem weicheren Herz, nach Wärme, dann gib dem Heiligen Geist Raum. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich habe ein Gebet dabei. Und ich werde das vorbeten und vielleicht möchtest du das mitbeten. Und es geht eben drum, dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes Raum zu geben. Herr, gieße deinen Geist aus über jung und alt, über Mann und Frau, über hoch und niedrig, über Ost und West. Gieße dein Feuer aus in das Herz der Menschen, in den Mund der Menschen, in die Augen der Menschen, in die Hände der Menschen. Sende deinen Atem nieder über die, die glauben, über alle, die gerade am Zweifeln sind, über alle, die lieben, über alle, die gerade einsam sind. Gieß dein Feuer aus über die Worte der Menschen, über das Schweigen der Menschen, über die Sprache der Menschen, über die Lieder der Menschen. Sende deinen Atem nieder über alle, die Zukunft bauen, über alle, die das Gute bewahren, über alle, die das Leben schützen, über alle, die Schönheit schaffen. Gieße deinen Geist aus über die Häuser der Menschen, über die Städte der Menschen, über die Welt der Menschen, über alle Menschen guten Willens. Hier und jetzt, über uns, gieße deinen Geist aus. Amen.